Wir hören weiter aus Kapitel 27 im 1. Mosebuch. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug's hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm: Richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaak, sein Vater: Wer bist du? Er sprach: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach: Wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach: Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er: Er heißt mit Recht Jakob, das bedeutet Lügner, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er mir genommen, und siehe, nun nimmt er auch noch meinen Segen. Und er sprach: Hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm: Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich dir nun noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak sein Vater und sprach zu ihm: Siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Segen, das ist das große Thema in den Erzvätergeschichten der Bibel. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. So hatte Gott schon zu Vater Abraham gesagt. Aber geht es bei dem Segen in der Bibel auch immer mit rechten Dingen zu? Man segnet immer die Gesegneten, so sagt es Thomas Mann in seinem großartigen Roman Josef und seine Brüder. Und das soll heißen, wer Segen hat, der kriegt noch mehr. Und das machen sogar wir, wenn wir singen: Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Wohlstand sei auch mit dabei. Das singen wir nämlich nicht für die Pechvögel, sondern das singen wir für die Geburtstagskinder, für die, die ohnehin schon feiern. So sieht auch die Bibel vor allem auf die Gesegneten. Sie sieht auf Abraham, auf Isaak, auf Jakob, auf Josef. Aber gibt es nicht auch die anderen? Wo gesegnet wird, da gibt es immer auch Verlierer. Da gibt es Leute wie Ismael und seine Mutter Hagar, also den Stiefsohn von Abraham und die Zweitfrau von Abraham. Oder da gibt es Lea, die Frau, die Jakob eigentlich nicht haben wollte. Und es gibt eben Esau, den glücklosen Bruder von Jakob. Alle diese Leute haben auch eine Geschichte, die das Leben schreibt, nur eben leider auf krummen Linien. Sind ihre Lebensgeschichten weniger beachtenswert? Die spannende Geschichte von Jakobs Segen wird durch den Schrei seines verzweifelten Bruders empfindlich gestört. Vater, segne mich auch, hast du denn nur einen Segen? Dieser Schrei zeigt unüberhörbar, hier ist nicht nur viel gewonnen worden für den einen, sondern auch viel verloren worden für den anderen. Hier wurde nicht nur gesegnet, hier wurde auch betrogen. Ich will heute in der Predigt darum mehr auf Esaus Schmerz achten als auf den Segen Jakobs. Und darum hat die Predigt diese Überschrift: Was wird aus den Ungesegneten? Auf diese Frage gibt uns die Bibel aber keine leichte oder klare Antwort. Warum segnet Gott die einen und lässt die anderen leer ausgehen? Wir finden verschiedene Antworten für Esaus Verlust in der ganzen Geschichte. Da ist zuerst einmal die Verheißung an die Mutter Rebekka. Die hat sie schon vor der Geburt ihrer Zwillingssöhne gehört. Der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Aber mit mütterlichen Vorahnungen, entschuldigt, liebe Mütter, ist das so eine Sache. Wer hat die gehört? Wem leuchten die ein? Da ist auf der anderen Seite die Leichtfertigkeit von Esau. Sein Erstgeburtsrecht, also sein Erbe, das ist nicht dasselbe wie der Segen, um den es in dieser Geschichte geht. Sein Erbe hat er für ein Linsengericht an seinen Bruder verscherbelt, also eine reine Bauchentscheidung. Und so scheint er zu sein, dieser Esau, dass er immer wieder reine Bauchentscheidungen trifft. Und dann ist da die unterschiedliche Vorliebe der Eltern. Rebekka bevorzugt Jakob, Isaak bevorzugt Esau. Und dann wird übrigens noch ein ganz anderer Grund genannt, warum beide Eltern Probleme haben mit diesem Esau. Er ist nämlich aus der Familien- und Religionslinie ausgeschert. Er hat gegen den Willen der Eltern Frauen eines fremden Volkes geheiratet. Also da wird schon etwas über Esau erzählt, was zeigt, Jakob hat von vornherein gegenüber seinem Bruder zu punkten. Es gibt eine Verheißung zu seinen Gunsten, die Mutter bevorzugt ihn und er ist überhaupt der verlässliche, der häusliche, der linientreue Sohn. Das sind alles Versuche, mit denen die Geschichte uns plausibel machen will, warum der eine gesegnet wird und der andere nicht. Aber ich finde, es bleibt ein schales Gefühl. So richtig nachvollziehbar ist das alles nicht. Und wenn wir uns umschauen in unserer Welt heute, dann merken wir, wir sind überhaupt nicht weit weg von diesen alten Vätergeschichten. Auch heute ist es oft nicht zu begreifen, warum es den einen so gut geht und den anderen nicht. Warum die einen immer im Glück sind und die anderen kommen nie auf einen grünen Zweig. Aber jetzt hier in Kapitel 27, da sieht es ja erst einmal so aus, als ob auch für Esau endlich ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Endlich. Dass er damals sein Erbe an den Jakob verloren hat, ja, das war seine eigene Dummheit. Darüber wird er sich fürchterlich geärgert haben. Aber er ist eben so ein Typ, einer, der aus dem Bauch heraus entscheidet. Aber jetzt ist er am Drücker. Der Vater Isaak hat ihn beauftragt, du sollst mir ein Wildbret bringen, du sollst es mir zubereiten und dann will ich dich segnen. Also Esau ist voller Elan, voller Adrenalin und freut sich, jetzt kommt der große Segen. Der Vater will es so und es steht mir ja auch zu, ich bin schließlich der Ältere. Darum kommt nun der Abrahamssegen und auch die Abrahamsverheißung auf mich. Und so bringt er in bester Laune und voller Erwartung das zubereitete Wildbret vor den Vater. Und dann der Schock. Es ist ihm jemand zuvorgekommen. Der Bruder hat den Segen abbekommen. Der Bruder war zu schlau, der Bruder war zu gerissen, zu unverschämt. Und Vater Isaak macht Esau klar, der Bruder wird den Segen auch behalten. Ich kann das nicht zurücknehmen, was ich ihm zugesagt hat. Jakob hat gewonnen und Esau ist der Verlierer. Als er das begreift, stößt er seinen Verzweiflungsschrei aus. Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Vater, segne mich auch. Und ich frage mich, wie oft ist dieser Ruf wohl durch die Jahrtausende ausgestoßen worden? Wie oft haben Menschen sich betrogen gesehen um das, was sie sich erhofft und erwünscht haben und um das, was ihnen eigentlich auch zugestanden hätte? Aber ein anderer hat abgeräumt, ein anderer hat sich bedient, ein anderer steht im Licht. Warum lässt Gott das zu? Oder schlimmer noch, Warum gibt Gott dazu seinen Segen? Und was wird aus den Ungesegneten? Unsere biblische Geschichte ist ja eine Familiengeschichte. Und tatsächlich wird so etwas in Familien besonders häufig erlebt, dass die Chancen ungleich verteilt sind, dass es auch Ungleichbehandlung gibt und dass mit den unterschiedlichen Chancen auch der Erfolg im Leben unterschiedlich verteilt ist. Einer kommt von Anfang an groß raus, ohne dass er dafür viel tun muss, und der andere kommt trotz aller Mühe nicht voran. Dem einen fliegen wie von selbst alle Sympathien zu, der andere muss sich die Aufmerksamkeit immer wieder erkämpfen, und gerade weil er immer kämpft, eckt er auch immer wieder an. Und auch wenn das nicht sein sollte, es gibt Bevorzugungen und Zurückstellungen durch die Eltern. Und wer von uns Eltern hier könnte behaupten, davon bin ich ganz frei, das mache ich nicht, ich habe meine Kinder immer ganz gerecht behandelt? Ich kann das nicht sagen. Natürlich muss man auch Fragen stellen an die Esaus in den Familien. Man muss sich vielleicht fragen, warum warst du nicht besonnener? Warum warst du nicht zuverlässiger? Warum hast du dich nicht mehr angestrengt? Aber haben die Esaus wirklich Schuld an ihrem Geschick? Handeln sie nicht alle ganz einfach im Rahmen ihrer Voraussetzungen? Wenn das so ist, dann muss man auch harte Fragen an die anderen stellen. Rebekka, wie konntest du nur? Wie konntest du deine Mutterliebe so einseitig verteilen? Wenn du Gottes Verheißungen für Jakob geglaubt hast, warum hast du ihnen dann nicht auch vertraut und gewartet, bis Gott seine Verheißung erfüllt? Und natürlich, Jakob, wie konntest du nur? Wie konntest du so schamlos deinen Vorteil ausnutzen? Statt auf Gottes Segen zu warten, hast du alles selbst in die Hand genommen. Du wolltest immer deines Glücks eigener Schmied sein. Und ich finde, selbst Isaak ist zu fragen. Isaak, wie konntest du nur? Hast du wirklich nichts gemerkt? Wirklich? Hast du ernsthaft ein angeschnürtes Ziegenfell für die raue Haut und den wilden Duft deines Sohnes gehalten? Warst du wirklich so blind? Oder hast du nicht doch absichtlich die Augen verschlossen vor dem bösen Spiel, das da getrieben wurde, weil es so am einfachsten war? Wie viele Menschen sind schon deshalb ungesegnet geblieben, weil die anderen in der Gemeinschaft ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben, nicht hingeguckt haben, den Mund nicht aufgemacht haben. Aber was wird aus den Ungesegneten? Was lässt Gott aus ihnen werden? Wie gesagt, die Bibel gibt uns da keine klare, einfache Antwort. Und doch finde ich in dem Bericht über Esau und Jakob einen Hinweis. Es dauert lange, 20 Jahre, bis Jakob und Esau sich wieder begegnen. Bei Jakob ist in der Zwischenzeit viel geschehen. Auf den ersten Blick ist er offensichtlich reich gesegnet. Als reicher Mann tritt er vor seinen Bruder Esau. Große Viehherden hat er, einen stattlichen Besitz kann er vorweisen. Jakob ist ein richtiger Beduinenfürst geworden. Zwei Frauen hat er, zwei Nebenfrauen, 12 Söhne, Töchter ohne Zahl. Was auf den ersten Blick nicht zu sehen ist, ist, dass zu Jakobs Segen aber auch viel Verlust dazugehört. Er hat eine schwere Fluchtgeschichte hinter sich. Er ist von seinem Schwiegervater ständig betrogen worden. Er hat mit seiner ersten Frau Lea eine unglückliche Ehe geführt und seine geliebte zweite Frau stirbt viel zu früh. Sein erstgeborener Sohn Ruben hat ihm übel mitgespielt und seinen über alles geliebten Sohn Josef hat er verloren. Jakob hat auf die harte Tour lernen müssen, der Segen Gottes ist nicht zu verwechseln mit einer ungetrübten Erfolgsgeschichte. Erstaunlich aber ist die Entwicklung von Esau. Als Jakob auf seinen Bruder Esau trifft, hat er große Angst vor dieser Begegnung. Er hat ein grottenschlechtes Gewissen. Der Betrug an seinem Bruder, der steckt ihm selber in den Knochen, zumal er mittlerweile ganz genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn man der Betrogene ist. Aber der Verlierer Esau zeigt sich als längst versöhnter Mann. Er kann die Versöhnungsgeschenke, die Jakob zuvor ihm geschickt hat, damit die Begegnung milde ausfällt, er kann diese Geschenke zurückweisen mit den Worten: Ich hab genug. Was ist da wohl geschehen bei Esau? Leider erzählt die Bibel das nicht. Was wir wissen ist, Esau konnte den Weg nicht gehen, den er sich erhofft hatte. Er hat den Segen Abrahams nicht bekommen und damit war für ihn die Tür verschlossen für den Weg, den er gerne gehen wollte. Und er hat eben auch das, was sein Vater Isaak für ihn gewollt hat, nicht erfüllen können. Und wir ahnen vielleicht, was das für eine Hypothek ist, oder vielleicht weiß das auch der ein oder andere, was das für eine Hypothek ist, wenn man die Erwartungen des Vaters nicht erfüllen kann. Aber Esau hat seinen eigenen Weg entdeckt. Der sah anders aus, als das in der Familiengeschichte vorgezeichnet war. Der sah sicherlich auch anders aus, als Esau sich das selbst erwartet hat. Aber Esau hat schon auch einen Segen bekommen. Er hat seinen Weg gefunden und sich damit versöhnt. Denn er kann ja das sagen, was gar nicht hoch genug zu schätzen ist. Ich habe genug. Das heißt, ich bin zufrieden. Und was für ein Segen ist das, wenn man das sagen kann? Ich bin zufrieden. Segen ist nicht immer nur das ganz große Glück. Ich bin zufrieden. Das ist ein großer Segen. Segen ist nicht nur, wenn sich die Erwartungen erfüllen. Segen ist nicht nur, wenn der vorgeschriebene Weg erfolgreich beschritten wird. Gott kann auch anders segnen. Aber wir haben so oft eine Vorstellung von Segen nach der Jakobsart. Und das heißt, wir tun was dafür und wenn das dann gut geht, dann wissen wir, wir haben ja auch was getan dafür. Wir haben durch Fleiß, durch Klugheit, durch Geschick unseren Segen verdient. Wir haben hart dafür gearbeitet. Das ist unser Segen. Damit steht dann ganz schnell aber auch unser Urteil über die Ungesegneten fest. Die sind eben zu unbedacht. Die sind zu unverlässig. Die haben sich ihre schlechte Lage selbst zuzuschreiben. Die Armen etwa in unserem Land. Und erst recht die in manchen anderen Ländern. Die sind eben zu lässig oder zu korrupt. Darum werden sie nicht gesegnet. Darum sind sie die Verdammten dieser Erde. Aber wenn wir so denken, dann fragt uns der Bibeltext jetzt zurück. Und wie viel Betrug, wie viel ungehemmte Vorteilsnahme, wie viel Rücksichtslosigkeit ist mit eurem Segen verbunden? Bei euch im gesegneten Westen? Und vielleicht fragt uns der Bibeltext gerade auch als fromme und gutwillige Leute, und wie viel Blindheit, wie viel Augenzudrücken war bei euch? Wie gerne habt ihr euch vorgaukeln lassen, es hat alles seine Richtigkeit, wir nehmen ja nur, was uns zusteht, die Armen haben selber Schuld. Wie viel von Isaak steckt in uns? Und wir können jetzt nicht vorschnell das Modell Esau heranziehen und uns damit trösten, die anderen werden schon auch irgendwie gesegnet. Die haben eben einen anderen Weg als wir und müssen sich damit versöhnen. Man kann sich ja mit vielem versöhnen, aber nicht mit dem Verhungern. Einen wichtigen Aspekt des Segens haben sowohl Isaak als auch Rebekka, als auch Jakob und seine Söhne, streckenweise sogar Abraham, außer Acht gelassen. Sie haben den Segen immer wieder verstanden als das, was Gott ihnen Gutes tut. Und so haben sie geredet und gedacht, der Segen Abrahams oder der Segen Isaaks, der Segen Jakobs. Sie haben gerne in Anspruch genommen, was Gott gibt. Und insbesondere Jakob hat nie gezögert, Gott auch nachzuhelfen, wenn der Segen sich nicht schnell genug einstellen wollte. Immer wieder hat es geheißen, segne mich auch. Hast du denn nur einen Segen? Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dabei hat der Segen Gottes ausdrücklich geheißen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. So hat es Gott zu Abraham gesagt und so hat er es bei Jakob deutlich wiederholt. Am Ende der langen Erzvätergeschichte wird es klar, der letzte in der Reihe, Josef, der hat nicht einfach in Ägypten eine hart erarbeitete Traumkarriere gemacht, sondern er wurde von Gott gesegnet, um für seine Brüder ein Segen sein zu können. Sein Segen sollte zur Rettung werden, auch für viele andere. Gott verteilt seinen Segen ungleich und das ist schwer zu verstehen im familiären Bereich und erst recht im weltweiten Zusammenhang. Und doch will Gott, dass allen Menschen geholfen werde. Er lässt auch die nicht aus den Augen, die scheinbar den Kürzeren gezogen haben. Er hat auch Wege für sie. Vor allem aber, er will die Gesegneten immer als seine Mitarbeiter gebrauchen. Sie sollen den Segen nicht für sich behalten. Sie sollen ihn weitergeben. Wir sagen im Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Es gilt auch umgekehrt. Geteilter Segen ist vielfacher Segen. Und für alle, die Gottes Segen empfangen, gilt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen.